Patrick Bongartz ist Gründer von BioThrust, einem Unternehmen, das die Zellkultivierung durch innovative Technologien revolutioniert und dadurch Effizienz und Qualität biotechnologischer Prozesse verbessert. Mit Frank Thelen und seinem Unternehmen Freigeist haben sie einen bekannten Technologieinvestor von sich als Team und ihrer Lösung überzeugt. Im Podcast diskutieren sie die Bedeutung eines starken Gründungsteams und die Herausforderungen der Transformation von Forschung zu kommerzieller Produktentwicklung, erläutern, welche Rolle Partnerschaften und Softwareintegration spielen und gewähren einen faszinierenden Einblick in die Zukunft der Biotechnologie und warum es sich lohnt, sie zu verfolgen.
Herzlich willkommen zum Visionäre der Gesundheit Podcast. Ich freue mich wirklich total auf mein heutiges Gespräch. Ich habe eine Premiere mit einem Investor und einem Startup-Gründer gleichzeitig heute im Gespräch. Und ich freue mich total auf Frank Thelen in dieser Rolle als Investor heute hier und Patrick Bongartz als einer der Gründer von BioThrust. Was ihr macht, dazu kommen wir gleich. Ja, Frank, du bist jetzt nicht so unbedingt bekannt als Investor im Bereich Biotech, obwohl das schon dein zweites Investment ist im Bereich Biotech. Warum hast du in BioThrust investiert? Wie kam das zustande?
Also erstmal genau, wir mögen Biotech schon sehr gerne, aber man muss auch fairerweise sagen, jetzt ganz speziell für mich ist es nicht direkt mein Hintergrund. Ich bin ein Softwareentwickler, aber wir haben hier ein tolles Team aufgebaut, was dort auch die Kompetenz hat. Und ich glaube, wir kommen in eine Zeit, wo Biotech echt tolle Ergebnisse liefern kann und Dinge verändern kann. Wir haben ja auch Procyon zum Beispiel, ein sehr ambitioniertes Thema. Und deswegen genau machen wir gerne Biotech, schauen uns das an. Und da müssen wir auf der anderen Seite aber auch sehen, dass die Gründer stark sind, das Gründungsteam, und dass wir irgendwas Relevantes damit adressieren, dass es wirklich ein großer Markt werden kann und auch wirklich Menschen helfen kann. Und das kam bei BioThrust alles zusammen. Und dann haben wir, glaube ich, über Patrick sehr intensiv diskutiert und geguckt, ob wir auch alle langfristig zusammenbleiben wollen. Und genau, dann hat das von beiden Seiten gepasst und dann haben wir geheiratet, sozusagen. Ja.
Wie habt ihr euch kennengelernt? Also ich muss sagen, ich beobachte insgesamt eine Tendenz, dass es wirklich so zu den großen Themen hingeht, auch in den Investment-Trends, wirklich weg davon, irgendwie neue Modelle zu entwickeln, mit denen man besser noch Schuhe verkauft oder Ähnliches, hin zu wirklich den großen Themen, die wir haben, Gesundheit, Klima etc.
Das wäre schön.
Aber das wäre schön. Wie siehst du das gerade? Also wie kam dieser Kontakt überhaupt zustande?
Also ehrlich gesagt, ich sehe das noch nicht so, weil wir natürlich auch immer wieder dann die Series A und B raisen müssen. Also wir sind ja ein Frühphasen-Investor und genau, oftmals gelingt uns das, ja, aber es ist wirklich harte Arbeit. Uns ist deutlich einfacher, wenn ich jetzt mit einem KI Consumer Play kommen würde aktuell als mit Biotech. Also diese Beobachtung, dass jetzt gesagt wird, oh, immer mehr Investoren gehen wirklich an die wichtigen Themen ran, das sehe ich nicht, weil oftmals fehlt die Kompetenz, ne? Also welches VC-Team hat wirklich dann Physiker oder Chemiker oder Biologen oder was immer man bauen will, ob ein Flugzeug baust oder was anderes. Also das ist ein Problem. Einige haben das, aber wenige. Und das andere ist auch, muss man auch fairerweise sagen, die Returns können dann zwar wirklich noch viel, viel größer sein, aber sie sind auch viel seltener, ne? Und das heißt, und es ist ein viel längerer Weg, wo man mehr Dilution mit sich trägt, weil man immer wieder Kapital braucht. Wohingegen, wenn ich heutzutage eine Software-as-a-Service-Lösung baue, mit KI über die App-Stores skaliert oder Social Media skaliert, ist das Geschäftsmodell oftmals einfacher. Von daher würde mich das freuen, wenn deine Aussage in der Zukunft korrekt ist. Ja? Mhm. Heutzutage wäre mein View, ist sie noch nicht korrekt.
Ja, ich sehe irgendwie die Tendenz, zumindest bei den ganzen Angel-Investments, bei dem, was Leute interessiert, die wirklich auch schon viel investiert haben. Und dann hoffen wir, dass es sich das in den Zahlen niederschlägt. Und jetzt hast du ja mehrfach schon gesagt, du warst komplett vom Team überzeugt. Und deswegen freue ich mich total, dass Patrick ja heute auch dabei ist von BioThrust. Du bist der Gründer oder einer der Gründer, Patrick, und kommst aus der Wissenschaft. Ihr seid eine wissenschaftliche Ausgründung. Also das ist ja etwas, was es viel in Deutschland gibt. Wir sind extrem gut in der Grundlagenforschung und dann ganz oft nicht ganz so gut darin, dann die Produkte oder wirklichen Anwendungsfelder zu entwickeln.
Das mag sein,
und,
ja.
Ja, und du machst dich gerade auf dem Weg. Vielleicht fangen wir einmal kurz damit an, was ihr überhaupt macht. bei BioThrust.
Sehr gerne. Inga, ich bin sehr froh, dass ich heute hier sein darf und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch hier. Mhm. Du hattest eben auch noch direkt an Frank gestellt, woher kennen wir uns überhaupt? Und Frank hat jemanden in seinem tollen Team, der auch bei mir im alten Lehrstuhl seine Abschlussarbeit geschrieben hat, jetzt bei Frank drin sitzt und das nie so richtig die Haftung an die RWTH verloren hatte, an uns herangetreten und gesagt hat, beziehungsweise über den Newsfeed der RWTH Kontakt zu uns gefunden hat und gesagt hat, ey, da ist eine neue Entwicklung dran, wäre das nicht auch was für uns? Und da kam halt diese frühphasige Kontakt her, wo wir dann nachher auch uns gegenseitig überzeugen konnten, dass das eine tolle Partnerschaft werden kann.
Ja, Kontakte und Zufälle.
Also erstens gab es kein Zufall, weil wir, glaube ich, hier wirklich ein gutes Team haben. Und zweitens, wir haben wirklich auch eine Software, eine eigene entwickelte Software, die an Universitäten wie Aachen, KIT, TUM, Delft und so weiter und auch an ganz vielen anderen Stellen wirklich aktiv sucht. Also das genau, das ist sozusagen dann das Glück des Tüchtigen, weil da haben wir echt eine Menge investiert und arbeiten da sehr hart dran, dass wir die richtigen Deals sehen. Aber genau, Patrick, erzähl doch nochmal, was ihr denn überhaupt macht.
Genau, also was wir entwickelt haben und entwickeln, ist ein bionischer Bioreaktor. Was ist das? Das ist eine der großen Herausforderungen dieses Jahrhunderts, dass wir ganz viele Technologien in den Krankenhäusern, in den Universitätskliniken, überall, wo medizinische Wissenschaft gemacht wird, entwickeln. Diese Sachen funktionieren vielleicht in der Petrischale. Und dann ist die spannende Frage, wie kriegen wir das schnell überhaupt in die Biopharmazie, in gewisse Maßstäbe, dass das auch wirklich nachher beim Kassenpatienten ankommen kann. Und da glauben wir, eine Technologie entwickelt zu haben, mit diesem, ich sage jetzt mal, Brutsystem für Zellen, für Stammzellen zum Beispiel, was diesen Prozess erheblich beschleunigen und überhaupt es möglich machen kann, je nach Therapie. Und ich glaube, das ist eine Technologie, da können wir uns vielleicht gerne noch weiter darüber austauschen, die für viele Menschen ein erhebliches Potenzial besitzt, da auch was in ihrem Alltag zu verbessern.
Ja, bevor wir da eintauchen, ich glaube, für meine Hörerinnen und Hörer ist es extrem interessant zu erfahren, welche Anwendungsfelder es gibt für die Technologie, die ihr gerade entwickelt. Du hast eben schon Stammzellen genannt, Zellgen- und Zelltherapeutika, Entwicklung hat gerade einen Boost. Also was sind die Anwendungsfelder in der Medizin, für die ihr eine Grundlage bietet?
Das ist so divers wie die Medizin, glaube ich, selber. Also ich glaube, jeder, der... Deine Hörerschaft ist medizinisch geschult, der ein bisschen Ahnung von Stammzellen hat und was das für ein Potenzial hat, diese Technologie. Also aus den Stammzellen können ja quasi alle anderen Zellen entwickelt werden, die in der Therapie Anwendung finden können. Und wir entwickeln ein System, mit dem universell Stammzellen vermehrt werden können und auch dieser Weg von der Stammzelle hin zum fertigen Gewebe, was nachher verwendet werden kann, vereinfacht werden soll. Ja, diese Differenzierung, wie man das nennt, das soll damit auch unterstützt werden. Und das alles in ein System zu prügeln, würde ich fast sagen, das ist unser ausgemachtes Ziel. Und genau, das heißt, für alle Stammzelltherapien möchten wir eine Plattform schaffen, die damit diese Therapien schnell hergestellt werden können und auch ausprobiert werden können.
Ich glaube, das Wichtige ist, das System ist fertig, dass man auch mal versteht, wo wir da sind. Also worum es jetzt geht, ist halt genau auch, warum es für uns ein interessanter Zeitpunkt ist, zu investieren, das Ganze zu skalieren. Also Team hat gezeigt, die Forschung funktioniert und hat auch schon die ersten Kunden und uns läuft auch schon. Und jetzt geht es darum, halt wirklich relevant das Ganze zu skalieren.
Das heißt, relevant zu skalieren heißt, Kunden zu finden, die das dann auch anwenden können und in praktische Beispiele überführen oder wie geht ihr da vor? Weil das ist so ein bisschen der heilige Gral, ne? Das kann man schon sagen für so ein Projekt. Da gibt es extrem viel, ihr seid ja auch nicht die Einzigen und die Ersten, deswegen je konkreter, desto besser. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben da zwei Abteilungen, wenn man beim Heiligen Gral bleiben möchte, der Tempelritter, die jetzt versuchen, diese Technologie zu beweisen. Auf der einen Seite sind wir dabei, mit den, wie du es eben schon gesagt hast, mit Unikliniken diese Versuche durchzuführen mit unserem System und aus der Petrischale wirklich aus den wenigen Millilitern, die es da gibt, in Litermaßstäbe direkt zu gehen. Ja, wir überspringen ganz viele Stufen und stellen jetzt schon in den Frühphasen, wir haben gab bei LinkedIn einen Post dazu, da muss ich gleich mal Werbung machen mit der Uniklinik Köln, wo wir schon direkt geschafft haben, Herzorganoide, also winzig kleine Herzpartikel, die auch schon schlagen, im großen Maßstab zu züchten, ja, Tausende auf einmal. Also das ist die biologische Komponente, aber es gibt auch eine technische Komponente. Und da sagen wir wollen, es ist halt auch geschaffen, ein System zu entwickeln. Wir haben jetzt die Prototypen, die auch im Labor verwendet werden können. Das ist recht weit gediegen, nach unserer Ansicht. Aber bis man die strengen Herausforderungen in der Biopharmazie erreicht, dafür ist es noch ein Weg. Und das sehen wir auch, da schauen wir sehr respektvoll dieser Herausforderung entgegen. Wir bauen uns gerade aber ein Team auf, mit dem wir das erreichen wollen. Und wir fangen jetzt im 250-Milliliter-Maßstab an, ja, so Kaffeetassenformat, um im kleinen Maßstab loslegen zu können, damit die Forscher, die Mediziner ihre präklinischen Material entwickeln können. Und dann wollen wir durch alle Etappen durch 2 Liter, 10 Liter, 50 Liter und 200 Liter. Die Prototypen haben wir schon. Also 200 Liter Prototyp ist halt eine Badewanne. Also eine Badewanne voll Fruchtwasser, künstlichem Fruchtwasser, wenn man so möchte. Aber technisch konnten wir zeigen, das funktioniert. Das jetzt noch in Biopharmazie zu bekommen, ist eine ganz andere Herausforderung. Aber dafür haben wir jetzt auch die Unterstützung von Freigeist zum Beispiel.
Ja, und das schafft ihr in einheitlicher und reproduzierbarer Qualität heute schon?
Heute noch nicht, auf gar keinen Fall. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Also da sind wir noch nicht, aber das ist halt etwas, was dieses Jahr und das nächste Jahr ganz, ganz oben auf der Agenda steht, das natürlich zu gestalten.
Okay, wenn man sich das jetzt vorstellt, kleine Herzen, die schon schlagen, die ja erstmal interessant sind, wahrscheinlich für die pharmazeutische Forschung, vermute ich.
Es gibt da, ich bin ja jetzt nicht der Experte in der Anwendung. Ich versuche die ja nur groß zu ziehen, wenn man so möchte. Aber der Kooperationspartner in Köln, das Pfannkuche Lab, die verwenden oder möchten diese Organoide halt auch für die Therapie verwenden. Um die zum Beispiel, wie gesagt, ich muss nochmal sagen, ich bin ja kein Experte, aber dass die Botenstoffe dieser Organoide zur Heilung von Herzkrankheiten direkt verwendet werden können.
Ja, ich finde das enorm spannend, weil wir sehen ja gerade so in der Gen- und Zelltherapie einen enormen Boost und haben da aber die Herausforderung, dass diese starke Individualisierung, die das erfordert, enorm teuer ist. Also dass genau dieses Reproduzierbare bei einheitlicher Qualität eine große Herausforderung ist, auch gerade für die Regulatorik, weil die das ja gar nicht gewöhnt ist, mit solchen Produkten dann am Ende umzugehen, weil die letztendlich gewöhnt sind, ein fertiges irgendwie Medikament zu bekommen, was dann in Kohorten getestet wird. Und bei euch ist der Prozess ja ein ganz anderer. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, euer Ziel ist, da wirklich in die Massenproduktion zu gehen, das zu befähigen und das auch regulatorisch sauber. Was sind denn jetzt gerade so die größten Themen bei euch? Also was müsst ihr noch schaffen als Start-up mit dem Produkt, was ihr gerade baut, damit ihr da irgendwann hinkommt, diese große Vision auch zu erfüllen?
Also ich glaube, da gibt's zwei Perspektiven. Das eine ist technisch. Du hast es genau richtig gesagt, das ist halt bislang in der autologen Stammzelltherapie quasi eine personalisierte Medizin gewesen. Ja, ein Patient bekommt genau seine modifizierten gehaltenen Zellen nachher wieder zurück. Was wir aber auch sehen, ist jetzt, dass Speerspitzenforschung anfängt, allogene Stammzelltherapien zu ermöglichen. Das heißt, ein gesunder Spender produziert Material oder aus dem wird Material gewonnen, das wird vielleicht noch modifiziert und dann vervielfältigt. Und das kann dann für hunderte bis tausende Patienten verwendet werden. Das ist ein großer, großer technischer Fortschritt, den wir da sehen, wo es auch die erste große Erfolge gibt. Aber noch weiß kein Mensch, wie man so viele Zellen aus einem Patienten gewinnen soll, ohne den Patienten zu schlachten, was natürlich extrem unvorteilhaft wäre und ethisch vielleicht auch bedenklich. Aber ich denke, mit unserer Technologie geht das halt. Also dass wir bislang die bisherigen Systeme sind in der Lage, ich sag mal, komfortabel einen halben Liter Medium zu versorgen.
Ja, also ich finde, man merkt schon, das Thema wird extrem komplex. Und Frank, ich finde jetzt an der Stelle auch spannend, weil wenn man jetzt nochmal auf die Metaebene schaut, wir haben ja in Deutschland extrem starke Grundlagenforschung, wir haben auch ganz viel Förderung, ihr hattet auch ein Exist-Stipendium drin und das ist ja wirklich super, aber häufig bleibt es dann irgendwo vor der Series A hängen und schafft so den Weg in Produkte nicht so richtig. Wie seid ihr da jetzt vorgegangen, um das Potenzial wirklich zu machen? Du hast gerade gesagt, ihr habt eine Software gebaut, die wirklich guckt, was passiert gerade in den einzelnen Universitäten. Aber dann braucht es ja auch richtig gute Fachleute, die das dann auch bewerten. Ohne die geht es ja wahrscheinlich nicht. Es sind ja wahrscheinlich sehr wenige Leute, die das in der Tiefe verstehen, ob so ein Produkt da Potenzial hat, das Versprechen zu halten oder halt nicht.
Ja, also erstmal, glaube ich, ist das wirklich ein Schmerzpunkt, wenn man hier zum Beispiel mit dem Alex Frankenberg, das ist der Chef vom Heiter-Gründer-Fonds, ein guter Freund von mir, der hat, glaube ich, über 600 Investments mittlerweile gemacht, der sagt halt auch immer, unser Problem ist genau das, wir kommen aus der Forschung eben nicht auf die Straße. Ja, das ist auf jeden Fall in Deutschland ein riesen Problem, auch wenn du einen Fraunhofer oder was auch immer ansiehst. Das hat oftmals, sind auch bei uns übrigens auch schon Organoids und andere wichtige Themen kaputt gegangen, weil wir das aus der Uni nicht rausbekommen haben, weil die einfach gesagt haben, wir wollen auf Lebenszeit Revenue Share haben. Dann habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwann, wenn es erfolgreich ist, euch für 10 Millionen, 20 Millionen, 30 Millionen, whatever, rauskaufen dürfen, weil sonst kann ich keine, geht gar nicht um mich, geht darum, dass ich ansonsten kein Sequoia oder wen auch immer oder auch danach ein IPO machen kann. Also da müssen wir, glaube ich, ganz viel noch lernen in den Universitäten, damit das besser funktioniert. So, wie machen wir das? Wir haben halt hier ein relativ gutes, breites Team, weil wir auch zum Beispiel mit 10xDNA auch in den Aktienmarkt weltweit investieren. Und dieses Research-Team hier und das Expertenteam in einem Büro hier bei mir sitzt. Mhm. Deswegen haben wir halt auch genau die ganzen, ja, Köpfe, die da im Thema drin sind. Jetzt kann man nicht, muss man ja auch sagen, unser Wissen ist ja so viel mittlerweile geworden, dass wir natürlich jetzt nicht genau für das einzelne Fachgebiet den Experten haben, sondern da greifen wir halt in ein Netzwerk rein. Da haben wir natürlich auch mittlerweile ja viele Kontakte, sonst machen wir auch noch neue auf in die Unis und sagen dann, okay, wir glauben, das ist spannend aus dem und dem Grund. Und dann machen wir Experten-Calls und versuchen dann daraus wirklich zu sehen, immer auch, da gibt's natürlich eine Menge, der dann dir irgendwas verkaufen will. Ja, du musst dann auch mal gucken, mit wem sprichst du und warum erzählt er dir was? Also was ist seine Agenda? Aber das lernen wir natürlich auch bei 10xDNA von der Aktienseite her ganz gut, was dir dann die Leute erzählen wollen. Und so haben wir diesen Prozess aufgebaut und dann am Ende des Tages fragen wir uns, kann das groß werden? Kann das funktionieren? Und können wir aktiv helfen? Weil das ist unser Freigeist-Konzept. Wir gehen rein und jetzt genau so relativ neues Investment. Aber genau, Patrick, wenn du was sagen magst, was wir da tun, kannst du auch schon gerne sagen. Ich glaube, wir sind aktiv dabei. Ne? Und das ist auch unser, wir sind kein normaler Investor, der sagt, schick mal ein Reporting, sondern ja, gerade heute Morgen übrigens wieder mit allen Partnern über euch gesprochen. Wie gehen wir jetzt genau? Welche Sensoren bauen wir ein? Welche Software brauchen wir? Ne? Da sind wir halt wirklich, wir packen jetzt konkret mit an und bauen das Produkt und machen den Vertrieb mit.
Ja. Ja, klar. Das muss man ja auch sagen, dass solche Themen, auch solche Biotech-Themen ja mittlerweile auch Software-Themen sind. Also ohne Software geht es natürlich überhaupt nicht. Also das heißt, ihr habt nicht nur eine Petrischale und dann irgendeinen Reaktor, sondern wahrscheinlich auch immer begleitende Software. Was ich jetzt super spannend finde, Patrick, ist, wenn man aus so einem Exist-Stipendium kommt, aus so einem universitären Umfeld, dann geht es ja oft darum, man lässt sich irgendwie Stellen finanzieren und hat dann irgendwie so ein paar Headcounts gesichert, ja. Und jetzt geht es bei euch wahrscheinlich auch um Partnerschaften nach außen, um ganz konkrete Anwendungsfälle und um da eben gemeinsam mit Kunden dann wirklich das Produkt auch weiterzuentwickeln. Das ist ja auch eine ganz schöne Transformation, auch im Mindset wahrscheinlich für euch als Gründer, oder? Durch welchen Prozess geht ihr da gerade?
Ja, ich finde, das schließt sehr gut an, was auch Frank vorher erwähnt hat. Ne? Man muss halt den Sprung aus der universitären Forschung, vorher habe ich eine Forschungsgruppe geleitet, ja, mit bis zu 12 Mitarbeitenden und Studierenden und wir konnten links und rechts gucken und wir konnten was ausprobieren. Aber jetzt geht es darum, sich zu fokussieren und das Produkt oder diese Plattform dahin zu entwickeln, dass wirklich das für eine breite Masse von Leuten Verwendung finden kann. Ja, in dem universitären Umfeld ist man immer flexibel und spontan und das wird mal verwendet und dann auch wieder nicht. Wir versuchen uns jetzt zu, und das ist auch das große Learning, was man, glaube ich, einfach daraus ziehen muss, wenn man aus der Uni weg will, hin in ein geschäftsfähiges Unternehmen, dass man sich fokussiert, dass man guckt, wie ist der Market Fit? Also auch global zu schauen, ist das, was ich hier mache, wirklich eigentlich nur für mein akademisches Umfeld und dann war es das oder können davon sehr viele Leute profitieren? Wir glauben das. Freigeist glaubt das auch. Und es ist natürlich die Sache, auch vom Handling her, kann ich das Produkt so herstellen, dass wirklich auch der Mediziner, der nächste Forscher im Institut das direkt verwenden kann, ohne dafür jetzt monatelang Schulung zu gebrauchen.
Ja, okay. Das ist natürlich auch ein Riesenpunkt. Ich würde da gerne nochmal einhaken, weil du hattest jetzt eben ein Beispiel genannt. Ich kann mir relativ wenig drunter vorstellen, wenn die Antwort ist, man kann es eigentlich für alles verwenden, weil alles, ja. Also ihr habt ja auf eurer Webseite auch noch ganz andere Bereiche, die jetzt nicht so im medizinischen Kontext sind, richtig. Im Bereich Food Production, das ist ja auch gerade ein Riesenthema, also Food aus dem Reagenzglas, ja, das in Masse zu produzieren. Habt ihr da schon einen Fokus gesetzt und was sind jetzt wirklich die konkreten Themen, wo ihr jetzt auf Partnersuche geht, also was ihr umsetzen wollt?
Ich glaube, dafür müssen wir erst mal ganz kurz durchatmen und gucken, was machen wir überhaupt. Und ich glaube, dann ergibt sich daraus auch alles andere. Das kann ich gerne kommentieren. Also wir entwickeln ja, oder wir haben eine Technologie entwickelt, wir nennen sie die künstliche Lunge für Bioreaktoren. Das ist unsere Kerninnovation. Mhm. Das heißt, ein System, wo wir Gas in Flüssigkeiten einbringen können, dieses künstliche Fruchtwasser, was verwendet wird, um diese Zellen zu züchten, ohne dass Gasblasen verwendet werden können oder müssen, sondern wirklich nur diffusiver Gastransfer. Das heißt, Molekül für Molekül des Sauerstoffs geht rein, Molekül für Molekül des Kohlenstoffdioxids geht raus. Also wir sagen Lunge, aber der Fachmann weiß eigentlich, das ist eine künstliche Kieme. Im Endeffekt funktioniert es genauso. Wir können mit diesem System die Flüssigkeit auch sehr schonend bewegen. Das heißt, wir können in diesem bionischen Bioreaktor, sagen wir, die Flüssigkeit sehr mild bewegen und können so diese Zellen, ob sie jetzt quasi freischwimmend sind oder ob sie auf Oberflächen wachsen, auf diesen Trägerpartikeln, die Leute, die das jetzt hören und ein bisschen Ahnung haben, werden das zuordnen können, können wir so sehr schonend versorgen. So schonend, dass wir sagen, das ist das beste System, was es dafür überhaupt technisch gerade gibt und möglicherweise auch denkbar ist. Und damit ist natürlich auch schon wieder klar, wir können damit alle, also die meisten Zellen des menschlichen Körpers leben in Verbänden. Die haben keinen Freischwimmer. Das sind eigentlich nur die Blutzellen, die in Flüssigkeit vorkommen. Der Rest lebt immer in Verbänden, Muskelzellen, woran man auch immer denken mag. Und diese Zellen mögen das eigentlich gar nicht, in der Flüssigkeit kultiviert zu werden. Ja, die haben nichts, woran sie sich festhalten können, keine Kooperationspartner links und rechts, mit denen sie arbeiten können, woher sie ihre Arbeitsaufträge bekommen, sondern die brauchen eine Oberfläche, auf der sie sich festsetzen können. Dafür gibt es Trägerpartikel. Das wurde alles entwickelt, das ist nicht unsere Arbeit. Aber klassischerweise werden die halt in große Reaktoren gegeben, wo Gasblasen wie beim Solarstream durchgeblasen werden mit viel Energie. Man hat ein Rührsystem, was da sehr schnell sich bewegt. Und das sind Kräfte, die auf diese Zellen wirken, die sie zerstören. Oder die sie so stressen, also mechanisch stressen, dass die ihre Eigenschaften ändern und vielleicht, sagen wir mal, wir wollen eigentlich Knorpelzellen herstellen, dass die dann Knochenzellen werden, weil die ganz andere Signale bekommen, wie sie es eigentlich, und die merken, die quasi, Anführungszeichen, müssen fester werden. Das ist eine Katastrophe für die Qualitätssicherung der jeweiligen Betriebe. Wir glauben aber, mit unserem System können wir das so schonend versorgen, dass die Zellen sich so entwickeln, wie der Hersteller das gerne hätte. Und deswegen sagen wir universell, weil das ist halt viel biologischer, viel natürlicher, in Anführungszeichen, ja, als es alle anderen bisherigen Systeme können. Und deswegen universell, ist für alle Systeme zu gebrauchen.
Wir möchten euch unseren Werbepartner Dr. Lipp vorstellen, der mit seinen Lösungen dafür sorgt, dass Gesundheitsfachkräfte mehr Zeit für eine optimale Patientenversorgung haben und der Arztberuf wieder attraktiver wird. Terminbuchungs- und Verwaltungssoftware bietet benutzerfreundliche und nützliche Angebote aus seiner Hand, die für Ärzte und Ärztinnen sowie Patienten und Patientinnen mobil und auf dem Desktop verfügbar sind. Dabei ist die Digitalisierung für Dr. Lipp kein Selbstzweck, sondern schafft durch technologische Expertise und tiefe Kenntnisse des Gesundheitswesens ein Angebot, das wirklich hilft. Wie mehr als 14 Millionen patientenseitige Nutzer und Nutzerinnen beweisen.
Lass uns bitte nochmal auf konkrete Anwendungsfelder schauen, gerne, damit sich auch Menschen vorstellen können, die jetzt nicht jeden Tag mit Zellen arbeiten. Ich finde es total spannend, weil ich habe auch schon mal in einem Startup quasi neben den Forscherinnen und Forschern im Labor gestanden. Und Zellen sind echt tricky, weil die sich immer anders verhalten, als man denkt. Und man halt so diese krasse Reproduzierbarkeit, die man gerne hätte, die ist halt schwierig. Ne? Wenn ihr jetzt einen Schritt geht, um das zu erreichen, ist das natürlich fantastisch. Lass uns da bitte nochmal konkret werden, damit sich das meine Hörerinnen und Hörer auch gut vorstellen können, für was das genau in der Medizin eingesetzt werden kann. Wir hatten jetzt das Beispiel kleine Herzen, die wirklich als Tissue in die Therapie gegeben werden können, um ein Wachstum, Regeneration zu unterstützen. Was kann es noch sein, was hier unterstützt?
Es können natürlich auch andere Organoide sein, also Zellagglomerate, Ansammlungen von Zellen, die sehr empfindlich sind. Wir haben mit einer anderen Uniklinik mit Lungenorganoiden gearbeitet, die allerdings eher für Medikamententests verwendet werden. Wir haben mit Insektenzellen gearbeitet. Das ist ein bisschen exotischer. Die werden aber zum Beispiel verwendet, um Impfstoff zu produzieren. Für Menschen als auch für Tiergesundheit. Das ist ein großes Thema. Wir haben mit sogenannten Zhou-Zellen gearbeitet. Chinesische Hamster-Ovarien. Klingt spezifisch, ist aber eigentlich das Rückgrat der biopharmazeutischen Biotechnologie. Da werden ein Großteil der Biomedikamente drin hergestellt. Ja, denken wir an Faktor 8 für die Blutgerinnung zum Beispiel. Diese Zellen sind robust gezüchtet worden in den letzten 30 Jahren, aber mit unserem System konnten wir auch feststellen, dass gewisse Stress-Metabolite, also Stoffwechselprodukte herstellen, signifikant geringer sind als das, was im normalen System auftaucht. So, das sind also, wie gesagt, es gibt alles, woran man in der Biopharmazie denkt, kann mit unserem System optimiert werden.
Ja, das heißt aber auch, dass wir, wenn wir jetzt wirklich mal auf die große Vision gucken, wenn du jetzt sagst Organoide, also ich meine, wir reden ja wahrscheinlich seit 10 Jahren davon, dass wir irgendwann Tissue, was auch transplantiert werden kann, ob es nun Hauttissue ist oder Leber oder was auch immer. Und das wäre sozusagen das ganz große Ziel am Ende, sowas in Masse produzieren zu können, woran sich ja echt extrem viele, also Universitäten, Forschungsinstitute, aber auch Startups gerade so ein bisschen die Zähne ausbeißen.
Ja, ne? Ja. Und die große Frage ist halt, wenn man das als Druckprozess sieht, ne, wie, wo kriegen wir die Druckerpatrone her? Und vor allem, so, das ist ja sehr vielfältig, was da an Zellen gebraucht wird. Und wir sagen, wir könnten diesen Hersteller dieser Druckerpatrone sein.
Ja, super spannend. Das ist natürlich echt sehr, sehr spannend. Über was für einen Zeitraum reden wir da? Also wie lange braucht ihr dafür? Wie viel Geld braucht ihr dafür vor allen Dingen?
Also erstens möchte ich sagen, also wer das jetzt hört und denkt, boah, mein Stammzellprozess in der Petrischale, den hätte ich gerne jetzt mal auf 250 Milliliter oder ich möchte gerne mit in die Präklinik gehen, braucht Material. Gerne melden. Wir haben jetzt schon die gesamten Modelle, die wir jetzt in die, die Prototypen, die wir gerne einsetzen, auch mit unserem Kooperationspartner schon eingesetzt haben. Für, wenn man jetzt sagt, wir wollen direkt klinische Studien machen und brauchen dafür GMP-Ready-Geräte, wird das noch bis 2025 brauchen. Geld ist natürlich jetzt eine andere Frage. Gerade sind wir ja gut ausgerüstet worden von Freigeist, aber das wird auf jeden Fall, wird es noch eine Series A geben. Wann ist die spannende Frage? Jetzt geht es aber erstmal darum, sich auf die Inhalte zu konzentrieren.
Ja, klar, weil diese ganze Zulassungsthematik ist ja auch wahnsinnig teuer, das alles in einer entsprechenden Qualität dann auch so zu produzieren. Und ich meine, für euch ist wahrscheinlich super schön, dass ihr jetzt mit Universitäten zusammenarbeitet, aber das eigentlich Interessante ist dann wahrscheinlich die pharmazeutische Forschung.
Selbstverständlich.
Und pharmazeutische aber, Produktion ja. auch, oder?
Produktion, natürlich. Aber wir sehen ja auch, und das ist auch ein Learning, was wir einfach im letzten Jahr hatten. Wo passiert das? Also wo werden Therapien entwickelt? Und das ist nicht unbedingt, dass das in Großkonzernen der Fall ist, sondern in Universitäten, universitären Ausgründungen, in Europa zumindest. Und die wollen wir jetzt erreichen. Wir wollen jetzt unsere Produktionssysteme denen zur Verfügung stellen. Mhm. Und was wir auch feststellen, ist natürlich ein starker Lock-in-Effekt. In der Biopharmazie gilt ja, the process is the product. Das heißt, mit was du herstellst, ist auch Teil des Produktes nachher. Und wir wollen für die ganze nächste Generation von Stammzelltherapien die Produktionseinheit werden.
Ja.
Und das dann skaliert vom kleinen Maßstab bis in den industriellen Maßstab.
Das ist eigentlich so ein guter Stichpunkt, um nochmal auf ein Thema zurückzukommen, was mich auch besonders interessiert. Frank, du hattest jetzt gerade ein paar Mal Plattform verwendet. Ja, Plattform ist, wenn man aus Investorensicht drauf schaut oder aus einer Tech-Perspektive, ist Plattform irgendwie immer das Allerbeste. Weil, kommt drauf an, kannst du gleich sagen, was du dazu, wie du das siehst, ja, weil es auch ein Stück weit darum geht, einen gewissen Standard zu setzen, also ein Point of Contact zu sein. Jetzt hat Patrick gerade schon so schön gesagt, ihr wollt die Druckerpatrone sein, also ihr wollt da irgendwie der Standard werden. In welchem Zusammenhang siehst du da ein Plattformmodell? Vielleicht kannst du das ja mal aus deiner Perspektive beschreiben.
Weiß nicht, ob ich den Begriff da so richtig verändert habe. Was ich hier sehe, ist, dass wir diesen revolutionären Prozess, wo Zellen halt nicht gestresst sind und wo man halt Sauerstoff sehr sanft und wichtigerweise ähnlich wie im Körper zuführen kann, dass wir den in einen Prozess reinbringen, wo wir sowohl von der Produktion her sehr intelligent vorgehen, also es ist ja auch Mechanik, die da drin ist, also halt genau bei wie entwickeln wir das Ganze, wie stellen wir die Qualität sicher, welche Sensoren werden da verbaut, wie lernen wir ständig, also haben diese Feedback-Loop, dass wir dann auch direkt in der nächsten Generation besser werden und wie kriegt man das dann hin, um davon Tausende, ja auch sehr günstig und vor allem in einer ganz hohen Qualität zu generieren. Das sehe ich das hier. Kann man dann daraus hinten auch noch mit den Partnern daraus eine Datenplattform und so weiter generieren? Das ist sicherlich auch noch ein Thema. Aber aktuell, wie Patrick gerade gesagt hat, konzentrieren wir uns darauf, jetzt erstmal das Produkt in den Markt zu bringen und dann halt viele Tausende davon zu produzieren.
Ja, und dann wahrscheinlich auch zu schauen, wo ist der Bedarf dann in dem Moment am größten und was wird irgendwie am ersten resonanzfähig? Was wäre denn so eine Kooperation, die ihr jetzt wirklich gerade sucht, ganz konkret, also neben diesen universitären Projekten, die ihr heute schon macht, Patrick?
Also da gibt es natürlich noch, der Markt ist natürlich auch in den USA, da müssen wir uns auch nicht drüber streiten. Wir werden Mitte des Jahres zu mehreren Konferenzen in die USA und Kanada fliegen, um das System vorzustellen. Wir freuen uns dann sehr auf das Feedback, sind natürlich auch an transatlantischen Kooperationen sehr bemüht und wollen dann natürlich auch einen Fuß in die Tür bekommen oder in die Staaten bekommen. Und genau, also dann ist natürlich auch noch die Pharmaindustrie als wichtiger Punkt. Also jetzt in Europa oder in den USA oder wo sie auch immer anzufinden ist, wollen wir sie gerne aufgabeln und um da reinzukommen. Ja, auch die haben große Herausforderungen in der Produktionstechnik. Wir haben noch nicht die GMP-Readiness. Das ist ja ein großer Punkt. Aber das muss natürlich kommen und die Entscheidungen da sind natürlich auch, das sind lange Entscheidungsprozesse. Und ich denke, bis die Entscheidung gefallen ist, sind wir auch so weit, das liefern zu können.
Da wünsche ich euch super viel Erfolg. Also das ist kein einfacher Prozess, habe ich selbst schon begleitet. Das ist auf jeden Fall, da steckt der Teufel nochmal ziemlich im Detail. Was mich zum Schluss noch interessiert, ist euer Geschäftsmodell.
So, aber ganz gut, das halt, wie kriegst du die Prozesse so hin? Das ist kein einfacher, das ist wirklich schwierig. Ne? Aber genau da kommen wir als Freigeist ja rein. Zum Beispiel mit Lilium Aviation sind wir gerade in den letzten Stufen der Zertifizierung für ein Flugzeug. Ne? Das ist, glaube ich, eines der komplexesten Dinge. Wir haben hunderte Satelliten im Weltall mit Endurosat. Da musst du auch eine extrem gute Prozess. Logistik haben eine ganz hohe Qualität. Und genau das bringen wir von einem Team ins andere Team rein, weil genau, das ist echt nicht einfach, also das überhaupt so aufzubauen, zu dokumentieren, das so digital nachweisen zu können und dann auf der anderen Seite auch in den Gesprächen und Verhandlungen immer wieder hart bleiben, bis du das dann alles hast. Aber genau, dafür sind wir jetzt ein Team geworden und werden das durchsetzen, haben es auch schon ein paar Mal geschafft. Aber ja, es ist a tough ride.
Ja, genau. GMP ist jetzt aber wahrscheinlich euer erstes.
Ja.
Super. Dann hoffe ich von euch auf weitere Investments in dem Bereich, weil das ist einfach super, wenn es mehr Leute gibt, die dabei helfen, dass wirklich die tolle Grundlagenforschung auch irgendwo den Weg dann in die Praxis findet in Deutschland. Das ist ja einfach wichtig. Mich würde noch das Geschäftsmodell interessieren. Ich vermute, dass ihr ja gerade wahrscheinlich so ein Modell habt, wo ihr auf Projektbasis so ein bisschen Cash generiert, wenn ihr mit Universitäten arbeitet. Wie sieht es mittel- und langfristig aus? Wie kann man daraus ein Geschäftsmodell entwickeln, was dann auch skaliert?
Also, was uns ganz klar vorschiebt, ist mittelfristig ein Razor-and-Blade-Modell, wie man so schön sagt. Das heißt, wir verkaufen den Bioreaktor-Controller, also quasi man könnte es jetzt als Plattform bezeichnen, ja. Und dann gibt es Kartuschen für die Randzucht der Zellen. Diese Bioreaktoren, damit die auch GMP-Readiness haben, sind heutzutage Single-Use-Produkte. Das haben wir uns ja nicht ausgesucht. Das ist halt der industrielle Standard. Wir versuchen, das auf einige Kunststoffe, auf nachwachsenden Rohstoffen erzeugen zu können. Da werden wir auch die Ersten. Es ist ambitioniert, mal gucken. Also wir dürfen es
super
nicht
abhängen lassen.
Ah, ja, das wäre klasse. Aber mal schauen, wohin das führt. Aber genau, wir wollen diese Kartuschen dann verkaufen und das dann als immer wieder als Revenue haben, neben der Plattform, die halt nur einmal angeschafft werden muss.
Für mich ist das Gute, wenn du Wert bringst und wenn du etwas deutlich besser kannst über Faktoren als der Wettbewerb, dann wird es das richtige Pricing dazu finden. Also wir haben auch schon eine konkrete Idee. Und dieser Wert, den BioThrust hier reinbringt, der ist halt sehr hoch. Und damit, glaube ich, haben wir auch ein sehr gutes Geschäftsmodell für uns.
Ja, also ich kann das tatsächlich gar nicht bewerten und auch da im Detail mir gar nicht so richtig vorstellen, weil ich die Kundenseite nicht so durchblicke. Aber da, wie macht ihr das? Redet ihr dann mit Pharmaunternehmen und guckt euch da die Prozesse an oder wie findet ihr das raus, wie euer Geschäftsmodell am besten funktionieren könnte?
Also vielleicht vom Benchmark her ein einfaches Beispiel. Was momentan so State of the Art ist, ich droppe jetzt einfach Zahlen, das sind 500.000 Zellen pro Milliliter. In der klassischen Biopharmazie, bei der Produktion von Antikörpern zum Beispiel, ist man längst mit diesen CHO-Zellen, wir hatten sie eben, diese chinesischen Hamster-Ovarien, sind wir bei 30 oder 35 Millionen Zellen pro Milliliter, vielleicht sogar 100 Millionen bei Hochzelldichte. Wenn wir in den Bereich mit unserer Technologie rein könnten, und technisch glaube ich, dass es da wenig gibt, was dagegen spricht, wir würden es natürlich jetzt im nächsten halben Jahr beweisen, dann kann man sich also so einen Faktor 40, das ist ja prozesstechnisch ein absoluter Traum, wenn man das erreichen könnte. Und das macht sich natürlich auch dann auf die Kosten und das Pricing bemerkbar.
Ja, okay. Das heißt, ihr könntet dann 20 Mal so teuer sein und würdet den Kunden immer noch ganz viel Geld sparen.
Theoretisch.
Ja, also ganz blöd übersetzt. Auf jeden Fall sehr spannend, die GMP Readiness 2025, habt ihr gesagt. Werden wir beobachten. Ich drücke euch die Daumen. That's going to be a ride. Nächstes Jahr geht ihr in die USA oder dieses Jahr geht ihr in die USA. Also einige Milestones. Ich vermute, Frank und sein Team werden euch da ordentlich Feuer machen mit guten Erwartungen, oder?
Ich glaube, also, wir unterstützen recht effektiv und genau, aber natürlich, wir haben gemeinsam die Passion und aber ja, wir versuchen mehr zu unterstützen, als Feuer zu machen.
Also wir haben es ja auch erfahren, das muss man auch ganz klar sagen. Also wir bekommen da wirklich Flügel angeheftet, mit denen wir ein ganzes Stück weiter und schneller springen können, als es bislang der Fall ist.
Ja, sehr cool. Und Frank, jetzt nochmal die letzte Frage an dich. Ich habe ja viele Hörerinnen und Hörer aus dem Gesundheitsbereich, auch super viele Startup-Unternehmerinnen, Unternehmer. Was sind so Themen in dem Bereich, die dich gerade interessieren oder die euch interessieren für eure Investments?
Genau, wir schauen halt auf die, das ist ein Buzzword, aber auf so Durchbrüche halt, ne? Also wo können wir zum Beispiel unsere DNA auf einmal zum Bruchteil der Kosten lesen? Ja, damit gerade im Public Markt bei 10xDNA investiert. Wo kann man Zellen programmieren? Wo kann man durch KI bessere, neue Proteine finden und so weiter? Ne? Und das schauen wir uns sehr breit an und gucken dann da, wo passt das Team? Wo passt die Stage? Wir machen ja nur Seed Investments. Also wir könnten auch gar nicht, wenn schon jemand anderes investiert hat, kommen wir da gar nicht mehr rein. Und da schauen wir uns das sehr breit an. Aber genau, wir gehen auf diese crazy Missions von Satelliten, fliegende Autos, künstliche Lungen, Roboter. Ich meine, man kann auf freigeist.com sich das Portfolio anschauen. Mhm. Genau, das ist das, was wir gerade suchen. Und wer BioThrust hier verfolgen will, genau, gerne einfach auf die Website gehen oder auf meinem kostenfreien Newsletter Innovation Pulse werden wir auch immer berichten. Und ich hoffe, dass wir das 25er Ziel dann auch einhalten. Und wenn wir es nicht einhalten, werden wir es auch ehrlich sagen und von den Problemen berichten. Und Patrick wird noch härter arbeiten, damit wir 26 schaffen.
Ja, Patrick, dann dir und deinem Team super viel Erfolg.
Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses spannende Gespräch und drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Ich bin ziemlich angetan von dem, was ihr da vorhabt. Und ja, vielen Dank für eure Zeit.
Danke, dass wir bei dir im Podcast sein durften.
Danke, Inga.